Der Herbst hat London fest im Griff. Feiner Nebel hängt zwischen den Häuserzeilen. Kohlefeuer brennen in den Kaminen. Und über den Straßen liegt dieser typische Geruch aus Rauch, Pferden und nassem Kopfsteinpflaster. Es ist Freitag, der 24. Oktober 1890. In Kentish Town zieht eine junge Mutter ihrer kleinen Tochter den Mantel zurecht. Der Name dieser Frau ist Phoebe Hogg. Sie ist 31 Jahre alt.
Auf ihrem Arm trägt sie ihre 18 Monate alte Tochter, die von Freunden und Familie liebevoll Tiggy genannt wird. Phoebe verlässt an diesem Nachmittag ihr Zuhause, um eine andere Frau in deren Wohnung zu besuchen. Eine Frau, deren Name seit Monaten wie ein Schatten über ihrer Ehe liegt. Mary Piercy. Sie ist die ehemalige Geliebte ihres Mannes.
Die Einladung der Ex-Geliebten hat Phoebe überrascht. Aber sie hat sie angenommen und hofft, dass nach diesem Treffen endlich Ruhe einkehrt. Vielleicht glaubt sie, dass ein klärendes Gespräch helfen könnte, oder sie will einfach nur höflich sein. Was auch immer ihr durch den Kopf geht, eines weiß sie nicht. In wenigen Stunden werden ganz London und später das gesamte viktorianische England ihren Namen kennen. Und damit hallo zu einer neuen Folge von Mord and Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja.
Und wir haben heute noch Gäste im Studio, Vivi und Sophia vom Podcast Schatten der Wahrheit.
Ja, danke für eure Einladung. Ich bin Vivi.
Und ich bin Sophia.
Und ihr seid heute dabei, weil wir für euren Podcast mit euch eine Folge zu Jack the Ripper aufgenommen haben.
Und unser heutiger Fall hat ebenfalls die Menschen Ende des 19. Jahrhunderts erschüttert. Denn es geht um eine Frau, die von vielen Zeitgenossen als Monster bezeichnet wurde. Eine Frau, deren Tat so brutal war, dass manche Menschen glaubten, Jack the Ripper sei zurückgekehrt.
Ja, und wir stellen uns tatsächlich die Frage, wie aus Eifersucht tödlicher Hass werden konnte.
Und was passiert eigentlich mit Phoebe?
Am Abend desselben Tages macht ein Kutscher in Hampstead eine grausige Entdeckung. Am Straßenrand liegt der Körper einer jungen Frau. Ihre Kleidung ist blutdurchtränkt. Der Schädel wurde mit massiver Gewalt eingeschlagen und die Kehle weist so schwere Verletzungen auf, dass selbst erfahrene Polizisten erschüttert sind. Zunächst weiß niemand, wer die Tote ist.
Doch schnell wird klar, der Mord geschah nicht hier. Der Körper wurde transportiert.
Es handelt sich doch um Phoebe, oder? Aber sie hatte doch ihre Tochter Tiggy dabei.
Ja, und jetzt kommt es noch schlimmer, denn wenig später entdecken Beamte einen Kinderwagen. Die Polster sind voller Blut. Und noch einmal etwas weiter entfernt, finden sie die Leiche eines kleinen Kindes. Es ist die Tochter der Frau. Innerhalb weniger Stunden verwandelt sich ein Vermisstenfall in einen der aufsehenerregendsten Mordfälle des viktorianischen Londons. Die Ermittler identifizieren die Tote als Phoebe Hogg. Und schon bald fällt ein Name: Mary Piercy.
Aber wer ist diese Frau eigentlich?
Mary wird am 30. Oktober 1866 als Mary Eleanor Wheeler geboren. Mary war gerade 14 Jahre alt, als ihr Vater des Mordes an einem Mann für schuldig befunden wurde. Daraufhin wurde er am 29. November hingerichtet. Sie wuchs dann bei ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester auf. Mary soll eine relativ attraktive Frau mit rotbraunen Haaren und schönen blauen Augen gewesen sein.
Aber sag mal, was wissen Historiker eigentlich über ihre Kindheit so?
Ja, weil ich glaube, hier ist wirklich extrem wenig bekannt, oder?
Ja, anders als bei vielen berühmten Kriminalfällen gibt es keine umfangreichen Aufzeichnungen über ihre Familie. Wir wissen lediglich, dass sie in einfachen Verhältnissen aufwächst und früh lernt, dass Frauen im viktorianischen England nur wenige Möglichkeiten haben, ihr Leben selbst zu gestalten.
Viele Mädchen ihrer Generation heiraten jung. Andere arbeiten als Dienstmädchen. Wieder andere sind finanziell vollständig von Männern abhängig. Mary scheint jedoch größere Pläne zu haben. Zeitgenossen beschreiben sie als selbstbewusst und intelligent. Eine Frau, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Eine Frau, die genau weiß, welche Wirkung sie auf andere Menschen hat.
Doch gleichzeitig berichten Bekannte von heftigen Stimmungsschwankungen, von Eifersucht, von Besitzdenken und von einem starken Bedürfnis nach Anerkennung. In den 1880er Jahren lebt Mary zeitweise mit einem Mann namens John Piercy zusammen. Damals war sie wahrscheinlich um die 20 Jahre alt. Von ihm übernimmt sie später den Nachnamen, obwohl die beiden nie verheiratet sind, denn die Beziehung scheitert.
Und irgendwann lernt Mary mit 23 einen Möbelpacker namens Frank Hock kennen. Frank ist damals etwa 30 Jahre alt und ein charmanter, freundlicher Mann. Und zu Marys Leidwesen bereits vergeben. Denn Frank führt zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig Beziehungen zu mehreren Frauen. Eine davon ist Phoebe Stiles. Dennoch schafft es Mary, Frank um den Finger zu wickeln und sie beginnen eine Affäre. Phoebe weiß vorerst nichts davon.
Als Phoebe schwanger wird, trifft Frank eine Entscheidung. Er heiratet sie und aus Phoebe Stiles wird Phoebe Hock. Und aus der geliebten Mary Piercy wird die Frau, die zurückbleibt. Mary Piercy bleibt Mary Piercy. Das allein wäre schon schmerzhaft genug, doch Mary verschwindet nicht aus Franks Leben. Die beiden halten weiterhin Kontakt.
Viele Historiker gehen davon aus, dass die Affäre sogar nach seiner Hochzeit weiterläuft. Und genau hier beginnt sich etwas in Mary zu verändern. Denn während Frank sein Familienleben führt, scheint Mary immer stärker an der Vorstellung festzuhalten, dass eigentlich sie an Phoebes Stelle sein müsste, dass eigentlich sie Franks Ehefrau sein sollte. Denn eigentlich hätte sie doch dieses Leben verdient.
Also liegt hier der Schlüssel zu diesem Fall?
Vielleicht, denn Mary verliert nicht einfach einen Liebhaber. Sie verliert eine Zukunft, die sie sich längst in ihrer Fantasie ausgemalt hat. Sie verliert ein sorgloses Lebensmodell, eine große Hoffnung.
Im Jahr 1890 scheint die Situation endgültig zu eskalieren. Frank zieht sich zunehmend von Mary zurück. Er konzentriert sich auf seine Ehe und auf seine Frau und seine kleine Tochter. Offenbar erkennt Mary langsam, dass sie ihn endgültig verlieren könnte. Dann kommt der 24. Oktober 1890 und Mary lädt Phoebe zum Tee ein. Sie soll nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrer Tochter kommen. Eine scheinbar harmlose Einladung. Tatsächlich wird sie später zu einem der wichtigsten Indizien im gesamten Verfahren.
Gegen 4 Uhr nachmittags hören Nachbarn Schreie und Poltern, Möbel, die verrückt werden. Dann wird es still. Unheimlich still. Als die Polizei später Marys Wohnung durchsucht, bietet sich ein erschütterndes Bild. Überall an den Wänden ist Blut, Blut an der Decke und auf Kleidungsstücken. Sie finden einen blutverschmierten Schürhaken und ein Messer.
Für die Ermittler ergibt sich daraus ein schreckliches Bild. Sie gehen davon aus, dass Mary zunächst mit dem Schürhaken auf Phoebe eingeschlagen hat. Die junge Frau muss noch versucht haben, sich zu wehren. Darauf deuten viele Kampfspuren in der Wohnung hin. Als Phoebe schließlich am Boden liegt, fügt ihr die Täterin mit einem Messer die tödlichen Verletzungen am Hals zu.
Und dann beginnt der Teil dieser Geschichte, der bis heute kaum zu begreifen ist. Denn nun steht Mary Piercy vor einem Problem. In ihrer Wohnung befindet sich die Leiche einer jungen Frau. Und daneben sitzt noch immer das kleine Kind, Phoebes etwa 18 Monate alte Tochter. Was genau in den nächsten Minuten geschieht, weiß niemand. Doch die Gerichtsmediziner kommen später zu dem Schluss, dass das Mädchen nicht an denselben Verletzungen stirbt wie seine Mutter.
Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass es erstickt wurde. Eine endgültige Gewissheit zum Tathergang gibt es bis heute nicht. Sicher ist nur, am Ende dieses Nachmittags sind Mutter und Tochter tot.
Wow, was für eine massive Gewalt von einer Frau, das ist wirklich unfassbar. Aber wie schafft es eine einzelne Frau, 2 Leichen unbemerkt durch London zu transportieren? Mutter und Tochter, oder?
Genau diese Frage beschäftigt damals die gesamte Öffentlichkeit. Mary beginnt, ihre Opfer aus der Wohnung zu schaffen. Dafür benutzt sie ausgerechnet den Kinderwagen der kleinen Tiggy. Man muss sich die Kinderwagen des viktorianischen Zeitalters anders vorstellen als moderne Buggys. Sie waren deutlich größer. Trotzdem passt natürlich kein erwachsener Körper vollständig hinein. Die wahrscheinlichste Rekonstruktion lautet, Mary faltete oder krümmte den Körper von Phoebe Hock in den Wagen auf die tote Tochter und deckte ihn mit Decken und Stoffen ab.
Es ist bereits dunkel geworden. Die Straßenlaternen brennen, Pferdekutschen rumpeln durch die Straßen. Menschen sind unterwegs und mitten durch dieses London schiebt Mary Piercy den Kinderwagen. Mehrere Zeugen werden später aussagen, sie an diesem Abend gesehen zu haben.
Zunächst legt sie die Leiche von Phoebe Hock in Hampstead ab. Doch damit ist ihr Weg noch nicht zu Ende. Den Kinderwagen schiebt sie weiter durch die dunklen Straßen der Stadt. Später wird der Wagen etwa 1,5 Kilometer entfernt gefunden. Für die Ermittler ist das ein wichtiges Detail, denn es zeigt, dass Mary nicht in blinder Panik gehandelt hat.
Eine Vorstellung, die bis heute kaum zu begreifen ist. Als die Ermittler sie verhören, reagiert sie erstaunlich gelassen. Auf die Blutspuren angesprochen, behauptet sie zunächst, sie habe Mäuse getötet. Mäuse? In einer Wohnung voller Blut? Die Erklärung wirkt absurd. Und sie macht die Situation nur noch belastender.
Schon am nächsten Tag gerät Mary ins Zentrum der Ermittlungen. Die Zeitungen überschlagen sich. Tagelang berichten sie über nichts anderes. Menschen stehen vor den Zeitungskiosken Schlange. Gerüchte verbreiten sich in ganz London. Und plötzlich fällt ein Name, der damals jedem Angst macht. Jack the Ripper. Könnt ihr euch das erklären?
Ja, denn nur 2 Jahre zuvor, 1888, hatte der unbekannte Serienmörder mindestens 5 Frauen im Londoner East End ermordet. Die Opfer waren brutal zugerichtet und der Täter wurde niemals gefasst.
Als die Leiche von Phoebe Hock mit dem durchtrennten Hals gefunden wird, vermuten manche zunächst, Jack the Ripper könne zurückgekehrt sein. Andere halten es schlicht für unmöglich, dass eine Frau eine derart brutale Tat begangen haben könnte.
Ja, und Jahrzehnte später entstehen daraus sogar Theorien. Einige Autoren spekulieren, Mary Percy könnte selbst Jack the Ripper gewesen sein.
Stimmt, die Theorie erhält zusätzliche Aufmerksamkeit, als der Schriftsteller William Stewart sie 1939 als mögliche Verdächtige nennt.
Ja, dafür spricht, dass die Morde an Phoebe und ihrer Tochter verglichen mit den Taten Jack the Rippers 2 Parallelen aufweisen. Den Kehlschnitt und das Ablegen der Leiche auf öffentlichen Straßen. Andererseits war Phoebe nicht wie die Opfer von Jack the Ripper Prostituierte.
Am Ende gibt es dafür also keinerlei belastbare Beweise. Heute lehnen die meisten Historiker diese Vermutung ab. Aber die Diskussion zeigt, welchen Eindruck Marys Verbrechen hinterlassen hat.
Im November 1890 beginnt ihr Prozess. Der Gerichtssaal ist überfüllt. Journalisten aus ganz Großbritannien reisen an. Jeder möchte die Frau sehen, über die das ganze Land spricht.
Wie ist Mary denn vor Gericht überhaupt aufgetreten?
Mary erscheint kontrolliert und fast kühl. Beobachter beschreiben sie als erstaunlich ruhig. Die Staatsanwaltschaft präsentiert eine überwältigende Menge an Indizien. Die Einladung, Blutspuren, Tatwerkzeuge, Zeugenaussagen und den Kinderwagen.
Und schließlich das offensichtliche Motiv, Eifersucht. Die Geschworenen benötigen nicht lange. Schuldig. Mary Piercy wird wegen des Mordes an Phoebe Hock und ihrer Tochter zum Tode verurteilt. Am 23. Dezember 1890 wird sie im Londoner Newgate-Gefängnis gehängt. Sie ist gerade mal 24 Jahre alt.
Berichte aus dem Gefängnis beschreiben sie als bemerkenswert gefasst. Bis zuletzt beteuert sie ihre Unschuld. Und Frank Hock, der Mann, um den sich alles drehte? Er verschwindet nach dem Prozess aus der Öffentlichkeit.
Vielleicht wollte er vergessen und vielleicht wollte er einfach nur irgendwo neu anfangen. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie schlimm es sein muss, wenn man Partner und Kind verliert.
Was mich an diesem Fall besonders beschäftigt, ist die Tatsache, dass Mary offenbar glaubte, sie könne durch die Beseitigung ihrer Rivalin ihr eigenes Glück zurückholen. Doch Liebe kann man eben nicht erzwingen und schon gar nicht durch Gewalt. Am Ende verlor sie alles. Das war's von Mord und Short für heute. Danke an Vivi und Sophia von Schatten der Wahrheit.
Ja, vielen Dank an euch, Manja und Jan, dass wir dabei sein durften.
Es hat uns sehr Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja nochmal.
Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns und folgt uns auch unbedingt auf Insta unter Mordshort. Wir hören uns. Bis dahin, passt auf euch auf.